Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe. Heute wieder mit einer Spezialepisode unserer Reihe Deutsches Kino ist doch geil. Mein Name ist Christoph Petersen, Chefredakteur von Filmstarts.de und ich bin nicht alleine, denn ich habe den lieben Pascal bei mir.
Hallo, hallo.
Genau, und heute sitzen wir nur zu zweit hier, ganz alleine, um den ersten Teil dieses Podcasts aufzunehmen. Und die zweite Hälfte, die dann wahrscheinlich auch deutlich länger ist, die kommt dann im Anschluss. Und die haben wir letzte Woche schon aufgenommen, denn da hatten wir hohen Besuch hier in der Redaktion.
Ja, Caroline Herfurth war da, ne?
Und da war auf einmal das Büro wieder viel voller, als man das normalerweise erwartet an einem Dienstagnachmittag.
Na, wenn es da kommt, dann kommen auch die Leute ins Büro, ne?
Also auf dem Gruppenfoto mit ihr, da waren auf einmal ganz viele Leute drauf, die man sonst seit Monaten nicht gesehen hat.
Ja, gefühlt, ne?
Mhm. Genau, also das habe ich ja schon allen erzählt, die es hören wollten, wer nicht hören wollten. Als ich vor 1,5 oder 2 Jahren auf die Idee gekommen bin, diese Reihe zu starten, war Caroline Herfurth als Regisseurin schon eine der Personen, die ich immer so im Hinterkopf hatte, warum ich eigentlich der Meinung bin, dass deutsches Kino doch geil ist. Mhm. Weil ihre bisherigen Filme, also SMS für dich ist ja ihr Debüt von 2016, glaube ich. Eine romantische Komödie, die hat direkt von mir 4,5 Sterne bekommen damals, habe ich die Kritik geschrieben, war mega begeistert, das deutsche Schlaflos in Seattle. Dann ging es weiter mit Sweethearts ein paar Jahre später. Eine deutsche Actionkomödie, quasi schon im Namen zum Scheitern verurteilt und die war doch relativ erfolgreich und hat auch 4 Sterne bei Filmstarts, habe ich nicht geschrieben, würde ich aber mitgehen. Dann nochmal 2 Jahre später, Wunderschön, ihre Ensemble-Komödie zum Thema Schlachtfeld weiblicher Körper. Man vergisst das jetzt in der Rückschau, aber die ist das Februar 2022 noch in den letzten Auszügen oder letzten Zügen der Corona-Beschränkungen ins Kino gekommen und hat sich da ultra lange gehalten. Ich weiß gar nicht, wie viele Wochen dieser Film auf Platz 1 war oder auf Platz 2. Am Ende 1,7 Millionen BesucherInnen.
Das ist der wahre Kinoretter.
Der wahre Kinoretter. Lange vor Babenheimer kam schon wunderschön. Mhm. Das ist nur halb spaßig gemeint. Das ist, das war damals wirklich so, dass das der erste Film war, der irgendwie gezeigt hat, da geht noch was und da geht noch richtig was. Und dann noch einfach mal was Schönes, nur ein paar Monate später, so schnell dahinter, weil der schon abgedreht war, weil wunderschön wegen der Corona-Pandemie andauernd verschoben werden musste, bis er dann kam und deswegen kamen 2 dicht beieinander und dann mussten wir 3 Jahre warten und jetzt kommt die Fortsetzung wunderschöner.
Mhm. Genau.
Und jetzt soll ich auch noch, nachdem ich schon so viel gesagt habe, auch noch die Inhaltsangabe machen.
Ja, klar.
Aber jetzt kann erstmal Pascal ein bisschen was erzählen. Weil wir haben gleich das Interview, müssen wir sagen, dadurch, dass das für mich so ein Fanboy-Moment heute ist. Also ich bin da schon als Schauspielerin Fan seit Mädchen und als Regisseurin halt Fan von Anfang an, habe ich leider auch die meisten Fragen nachher dann gestellt.
Was heißt leider? Ich glaube, du warst da völlig in deinem Element. Du hast mich ja auch schon vorab vorgewarnt, dass du dieses Mal richtig abgehen wirst. Wie du auch schon gesagt hast, Caroline Herfurth war einer der Gründe dafür, dass du diese Initiative ins Leben gerufen hast. Und da hat sich ja dann auch einfach jetzt ein Fanboy-Traum erfüllt, dass sie da war und dass sie sich auch die Zeit genommen hat und auch wieder ziemlich offen war, so wie wir das hier gewohnt sind, ne?
Die hat das, also das können wir schon mal spoilern, sie verrät das Budget, was Pascal aus jedem hier rauspresst, das hat er auch bei ihr geschafft.
Ja,
also das hat auch Pascal gemacht, das hat nicht.
Ja, genau. Ich bin, für mich war das völlig in Ordnung, weil wenn da jemand so euphorisch Feuer und Flamme ist, dann sollte man da auch nicht zwischengrätschen. Also.
Aber das Ding ist, ich habe ja die ganze Zeit an deine Fans gedacht.
Naja, aber die hören mich ja in anderen Podcasts noch oft genug und wenn es jetzt mal hier, ich meine, das war doch deine große Stunde.
Weil man denkt dann so, man redet so, man diskutiert so mit ganz tollen Argumenten, 1,5 Stunden lang über Filme, hat Ideen, wünscht sich irgendwie Vorschläge aus der Community oder was dann noch so geht und was stimmt, was nicht stimmt, was die Leute denken und alle schreiben nur, ach, der Pascal klingt aber so niedlich. Ich bin ja in diesem Fan-News, Leinwandliebe@filmstarts.de, ich bin ja in dem Verteiler und immer nur, ach, Pascal, ach, Pascal.
Ja, da freue ich mich auch sehr drüber, dass ihr das alles schreibt, das schmeichelt mir sehr, das motiviert auch sehr, bin ich auch sehr dankbar, aber ja, in diesem Fall ein bisschen weniger Pascal, aber ich glaube so 4, 5 Fragen habe ich auch gestellt und da gab es auch gute Antworten drauf und Caroline Herfurth, ich weiß nicht, soll ich es jetzt einfach mal erzählen, dass ich früher mal große Gefühle für sie hatte? als ich ein Teenager war.
Ich weiß nicht, ob das jetzt weird ist.
Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist auch ein bisschen niedlich noch. Also als ich 12, 13 war und damals das erste Mal Mädchen gesehen habe, war ich schon sehr, sehr verliebt in Caroline Herfurth. Und war natürlich jetzt auch wieder nochmal, auch weil ich die Karriere natürlich auch weiter verfolgt habe und sie auch für eine der interessantesten Schauspielerinnen und Regisseurinnen halte in Deutschland, war es für mich natürlich auch was Besonderes. Nicht, weil ich immer noch verliebt wäre oder sonst irgendwas, um das nochmal deutlich zu machen. Aber nein, es war schön, dass sie da war. Und es ist auch ein sehr schönes Gespräch geworden, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich glaube, jetzt kannst du kurz...
Jetzt hast du genug gesagt. Mir ging es bloß darum, dass du jetzt einfach mein
Redeanteil, ne?
Damit du eine Minute lang irgendwas sagst.
Genau, damit so, die Leute jetzt hier nicht abschalten sofort. Ja, bitte. Genau.
Ich erzähle mal ein bisschen was zu Wunderschöner.
Genau.
Also es gibt einige der Figuren, die wiederkommen. Ich fasse jetzt nicht nochmal den ersten Teil zusammen. Wiederkommen zum Beispiel Sonja und Milan, gespielt von Caroline Herfurth und Friedrich Mücke. Die hatten sich im ersten Teil getrennt und die haben jetzt so ein Trennungsmodell, wo die Kinder immer in derselben Wohnung wohnen bleiben und sie abwechselnd zu denen ziehen, das heißt Nestmodell. Mhm. Und da gehen die zusammen auch noch zu so einer Familienpsychologin und die gibt ihnen so Tipps mit auf den Weg und dann sollen sie unter anderem so Gläser bei sich in die Wohnung stellen und immer farbige Murmeln da reintun, wenn der andere was Gutes macht oder wenn man mit sich selber nicht so zufrieden ist. Und das läuft auch so okay, zumindest bis sie feststellt, dass er wohl wieder datet und zwar dann auch noch eine Pole-Dance-Trainerin. Damit müssen sie klarkommen und ihre beste Freundin ist ja immer noch Vicky, gespielt von Nora Tschirner. Und deren Typ ist ja am Ende des ersten Teils, nachdem sie so gesagt hat, ach, wäre ja schon auch schön, wenn wir nochmal mit anderen Leuten ins Bett gehen, ist er ja abgehauen in die Berge und der schickt ihr jetzt immer nur irgendwelche Fotos von irgendwelchen Gipfeln und sie weiß halt nicht, ob der nochmal wiederkommt oder nicht. Mhm. Und dann kommt da dieser Typ vom BKA, so ein Sozialarbeiter, der da in der Projektwoche in der Schule, sie ist ja Lehrerin, der in der Projektwoche in der Schule so mit den Jungs in der Oberstufe rausfinden will, ob das sozusagen, dass Männer öfter Gewalttaten begehen, ob das irgendwie so gesellschaftlich, soziologisch, also der so Untersuchungen machen will, ob das irgendwie an der Erziehung liegt oder biologisch oder was auch immer. Mhm. Und der ist aber, sieht sehr, sehr schnuckelig aus. Also auch für Vicky, ne? Da ist das. Und Emilia Schüle spielt wieder Juli, die ja im ersten Teil so eine Influencerin war. Und die hat jetzt umgesattelt und fängt bei einer TV-Show an, so ich glaube so eine Berliner Nachrichtensendung, vielleicht Frühstücksfernsehen.
Ja,
so
sowas in die Art, ne?
Genau. Ja, ja. Und ist da ganz happy als Aufnahmeleiterin. Aber zum einen hat sie so ein Berlin-Mitte-Chef, der sich so richtig, also der so super nett ist zu allen, aber auch total übergriffig. Und gerade weil er so super nett ist zu allen, fällt es aber schwer, sich dagegen zu wehren, weil alle anderen sagen, ach, der ist doch so toll. Mhm. Und auch ihre Chefin, die Moderatorin, gespielt von Anja Kling, ist auch total so auf seiner Seite und eigentlich, wenn sie über Frauen redet, noch herablassender als die Männer. Also es sind auch in diesem Film jetzt auch Frauen Arschlöcher gegenüber Frauen. Ist halt auch so.
Ja, ja.
Genau, und dann haben wir noch Neuzugänge, wo wir dann auch erfahren, dass das eigentlich so die Idee war, also mit der Geschichte hat das Projekt eigentlich angefangen und wurde erst später zu einem zweiten Teil von Wunderschön. Anneke Kim Saul spielt Nadine, eine 50-jährige Familienmutter, die feststellt, dass ihr Mann, der ist Berliner Finanzsenator, mit einer jungen osteuropäischen Luxusprostituierten aus war und im Bett war. Und sie beschließt dann, die selber mal zu buchen, um sie kennenzulernen. Und es läuft dann aber ganz anders als erwartet, weil sie dann auch feststellt, dass die Frau wohl im Unterleib verletzt ist und nimmt sie dann mit nach Hause und lässt sie bei sich wohnen, um sie wieder aufzupäppeln und geht mit ihr zur Frauenärztin und so weiter. Mhm. Also sehr, sehr düster.
Ja.
Und gleichzeitig aber auch irgendwie sehr berührend, weil an so einer unerwarteten Stelle wie zwischen der Frau und der nicht Geliebten, aber der Prostituierten des Mannes sich auf einmal so eine ganz unerwartete Solidarität entwickelt.
Ja, möchtest du noch was zum Inhalt sagen? Oder
nee, lass mal dabei.
Genau, also da kann ich jetzt auf jeden Fall schon mal zu sagen, also allein wie du jetzt den Inhalt wiedergegeben hast, merkt man ja schon, dass der Film auch stark damit arbeitet, irgendwie unter Erwartung zu unterlaufen und so neue Gesichtspunkte zu finden bei irgendwelchen Charakterdynamiken, weil man hat ja immer so das Gefühl, wenn man sich so deutsche, in Anführungsstrichen, Wohlfühlkomödien anguckt, dass die immer nach einem ähnlichen Muster ablaufen. Und wenn man einen Filmtitel wie Wunderschöner liest, dann könnte man auch erstmal denken, oh weia, was kommt mir da auf mich zu? Und der Film arbeitet ja oberflächlich auch mit diesen Konstellationen, aber bricht die immer sehr, auf sehr interessante Weise.
Genau, also er geht immer irgendwie noch diesen Schritt weiter. Also
genau, und er scheut sich auch nicht davor, dass es auch mal wehtut.
Genau. Hast du aus meiner Kritik abgeschaut?
Nein, also ich sag ich selber.
Die ist noch gar nicht online.
Kann ich
die
nicht.
Ist noch gar nicht online.
Unterstell mir hier nichts.
Das ist so.
Ah, das habe ich geschrieben, genau.
Ja. Er geht dahin, wo es richtig wehtut, aber auch dahin, wo es richtig berührt und richtig lustig ist.
Ist das die Überschrift der Kritik?
Nee, das ist das Fazit.
Ah, okay.
Die Überschrift verrate ich jetzt hier nicht, weil wir darüber später noch reden.
Okay.
Nur so viel, sie steht inzwischen, wenn dieser Podcast online geht, könnt ihr es auch einfach nachlesen, da ist die Kritik schon online. Aber zu der Überschrift meiner Kritik rede ich ja nachher dann noch mit Caroline.
Mhm. Ja, richtig.
Nee, genau. Also das war, ja, ich muss ehrlicherweise sagen, dass Wunderschön der Film von ihr ist, den ich bislang, glaube ich, in Anführungszeichen mit einer 4-Sterne-Wertung am schwächsten fand.
Mhm.
Sozusagen auf sehr, sehr hohem Niveau. Und Wunderschöner finde ich jetzt nochmal eine deutliche Steigerung, gerade weil der irgendwie so gar nicht ist. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass jetzt im 5. Anlauf so der Ausverkauf kommt und jetzt doch. Ah, okay, der erste Teil hatte 1,7 Millionen, da müssen wir halt noch irgendwie was machen.
Mm.
Und das ist gar nicht so. Also
es fühlt sich auch nicht an wie ein Nachklapp einfach.
Nee, ne? Es ist eher noch wirklich als Draufsetzen und dann auch in dem Sinne, dass man sagt, okay, wir haben jetzt halt viel Goodwill vom Publikum, weil der erste Teil so erfolgreich war. Mm. Jetzt können wir uns richtig was trauen. Also gerade der erste Teil ist ja schon hier und da viel weiter gegangen, als man das von so einer durchschnittlichen Ensemble-Komödie erwarten würde. Und der zweite Teil geht jetzt sehr viel weiter.
Ja, spannt einfach auch einen größeren Bogen. Ne? Es geht um, ist einfach ein größerer gesellschaftlicher Bogen, der da gespannt wird. Es geht um, die Themen werden ausgebaut, würde ich sagen. Es geht auch mehr ans Eingemachte und ja, man sieht ja schon bei der Laufzeit, also ich glaube, der geht 140 Minuten.
Nicht ganz, der ist ein bisschen 136,
ja,
glaube ich.
Ja, also da wird auf jeden Fall einiges erzählt auch und die Zeit wird auch genutzt. Also es ist ja wirklich eine große Spanne, die da abgedeckt wird an Themen, an gesellschaftlichen Themen, an tagesaktuellen Themen.
Genau, das ist jetzt der Grund für die vielen Sterne, aber man darf natürlich nebenbei nicht vergessen, der Film ist auch sehr lustig.
Ja, es ist immer noch eine Komödie.
Ja, und sehr berührend, genau. Und ja, also ich gebe 4,5 Sterne. Pascal gibt weniger, aber er findet ihn auch besser als den ersten Teil, hat er mir schon heimlich verraten.
Ja.
Und jetzt gibt's ein ganz langes Gespräch mit Caroline, oder ziemlich lang.
Ja, tatsächlich.
Und das ist ganz wunderbar, das Gespräch, deswegen wollen wir jetzt eigentlich auch gar nicht uns so lange aufheben.
Genau, wir wünschen euch jetzt einfach viel Spaß.
Hallo Caroline, schön, dass du gekommen bist.
Hi.
Mal zum Einstieg, ist jetzt dein 5. Spielfilm oder Langspielfilm als Regisseurin. Hat bei dir schon im Kopf das irgendwann Klick gemacht? Gab es den Moment schon, wo du gesagt hast, ich bin jetzt zuallererst mal Regisseurin und nicht mehr zuallererst Schauspielerin?
Ich musste mich ja zum Glück nie entscheiden. Deswegen, ich durfte ja immer alles machen, gleichzeitig. Das finde ich, das ist mir sowieso das Liebste, um ehrlich zu sein. Vielleicht ist das so ein typisches Zwilling-Ding. Aber nee, bisher habe ich mich nicht entscheiden müssen und finde es auch schön so. Regie machen ist ein bisschen, also dauert halt einfach länger. Man ist wirklich mit Haut und Haar für mindestens 2 Jahre in so einem Ding drin. Und ich habe jetzt auch ein bisschen Lust, mal wieder als Schauspielerin unterwegs zu sein, weil man schon erstmal so von so einer Geschichte dann ganz schön lange blockiert ist, also im Guten wie im Schlechten. Und genau, aber es hat auf jeden Fall Klick gemacht, dass, und das auch ehrlich gesagt schon bei meinem allerersten Film. Es war nämlich das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass alle meine Sinne voll und ganz beansprucht sind. Und das hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich gemerkt habe, das will ich öfter machen. Also das ging damit direkt los. Aber jetzt finde ich auch eine Pause schön.
Aber das dein zweiter Film, also nach SMS für dich, der natürlich nicht nur überraschend oder nicht überraschend, aber der super gut war, aber überraschend erfolgreich. Hast du dann ja normalerweise, man sagt ja immer, und jeder Filmstudent weiß das, der zweite Film ist der, wo sich entscheidet, ob man da jetzt eine Karriere als Regisseur hat oder nicht.
Ah, das wusste ich nicht, siehste.
Genau, und bei dir war das ja schon nah an Selbstsabotage, weil alle wissen, Actionkomödien funktionieren in Deutschland nicht. Also da am Anfang des Projekts war das ein bewusstes, das hat dann super funktioniert, also sowohl an den Kassen als auch der Film ist super.
Nee, in der Kasse hat er gar nicht so gut funktioniert tatsächlich, aber der Film ist super, ne? Finde ich auch. Ich liebe diesen Film. Aber es war gar keine bewusste Entscheidung. Ich hatte einfach Bock, tatsächlich. Also, nee, ich wollte den einfach unbedingt machen und ich liebe den Film auch am allermeisten, muss ich gestehen.
Gut, wenn wir heute über Wunderschöner reden.
Den mag ich auch sehr gerne, aber den habe ich auch letzte Woche Freitag erst abgeschlossen. Da ist man ja noch viel zu tief drin, um da irgendwas wirklich zu fühlen zu können.
Genau, und du darfst auch gleich was.
Nein, alles gut, alles gut.
Alle reden über Barbenheimer und da vergessen wir immer so ein bisschen, dass Wunderschön ja irgendwie der wahre Film ist, der das deutsche Kino nach Corona da noch, ich glaube, da waren sogar noch einen Monat lang irgendwelche Restbeschränkungen, als der 2022 kam, ins Kino gekommen ist. Wie weird war das damals, zu dieser Zeit einen Film ins Kino zu bringen, wo man nicht nur das generelle Angst hat, dass man nicht weiß, wie das Publikum reagiert, sondern dass alles noch dazu kam?
Ja, ich hatte das Gefühl, alles war weird in der damaligen Zeit, weil man mit ganz vielen Dingen irgendwie nicht wusste, was ist jetzt eigentlich und wie macht man das jetzt neuerdings. Und das Verrückte war ja, wir haben den Film 1,5 Jahre schon fertig gehabt. Eigentlich wäre er viel früher gekommen. Und wir haben im Prinzip 3 Kampagnen gemacht zu diesem Film. 3-mal wollten wir ihn ins Kino bringen. 3-mal ist es dann doch nochmal an Maßnahmen oder an Entscheidungen gescheitert. Und beim 2. Mal standen wir wirklich vor der Herausforderung zu sagen, bringen wir den jetzt ins Kino, wo eigentlich ein nächster Lockdown ansteht? Ist es jetzt gut, Werbung dafür zu machen, Leute dazu zu animieren, sich in großen Gruppen zu treffen? Macht es Sinn, so, ne, dass man sich überhaupt mit solchen Fragen auseinandersetzt? Das war schon eine irre Zeit und es war ein irres Gefühl, den Film dann endlich ins Kino zu bringen. Ich war dann ehrlich gesagt auch froh, dass er dann jetzt mal draußen ist. Ich habe ja sogar schon den nächsten gedreht gehabt in der Zeit. Deswegen kamen 2 Filme so schnell hintereinander. Das war natürlich gar nicht geplant. Und es war dann wahnsinnig toll zu merken, dass man damit Kinos wiederbelebt und dass so eine große Sehnsucht nach Kino da ist und der so angenommen wird. Das war ein sehr, sehr schönes Gefühl.
War vielleicht gar nicht schlecht, dass der nächste schon in der Produktion war. Sonst hätte dich ja der Verleih mit allen Mitteln versucht, vielleicht dahin umzustimmen, direkt eine Fortsetzung zu drehen, statt erstmal was ganz anderes?
Das weiß ich nicht. weiß ich nicht, ja. Ich wollte gar keine Fortsetzung machen, tatsächlich. Auch nicht danach. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ja, let's do it. Weil ich immer dachte, wir haben doch jetzt schon alles erzählt. Die sind doch jetzt fertig. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass das gar nicht so ist. Also ja, es war total spannend, tatsächlich zu gucken, was ist eigentlich mit den Figuren passiert in 3 Jahren und was ist mit dem Thema passiert in 3 Jahren. Was hat sich da entwickelt, sowohl die Figuren als auch die Thematik. Und wenn man das ein bisschen weiter dreht, ein bisschen tiefer greift, wo landet man dann da so?
Kam das denn dann aus dir selbst heraus, dieser Anspruch, dann doch eine Fortsetzung drehen zu wollen?
Ja, also ehrlich gesagt war das so ein bisschen fast die logische Konsequenz. Wir haben zuerst die Geschichte um Nadine entwickelt und haben dann relativ schnell gemerkt, dass es auch sehr episodisch wird, weil es ein sehr komplexes Thema ist und dieses Thema eben auch total die Möglichkeiten bietet, aus verschiedenen Blickwinkeln und in verschiedenen Abstufungen zu erzählen. Und das macht das Episodische ja so toll, weil man da eben diese Möglichkeit hat, sowohl lustige Aspekte davon zu erzählen, sowohl schöne und romantische, welche die ein bisschen leichter sind und dann eben aber auch in sehr schmerzhafte Bereiche zu gehen. Und wir haben einfach irgendwann gemerkt, dass das Thema Sexualität und weibliche Sexualität in all ihren Facetten, wenn man das Thema Körperdruck ein bisschen weiter dreht, dann landet man sehr schnell da und es ist eigentlich nur die konsequente und logische Fortführung von genau den Figuren. Wir haben einfach in der Entwicklung gemerkt, wir kommen wieder in ein Mutter-Tochter-Verhältnis, mit einer Lehrerin und dann haben wir irgendwann gemerkt, dass es total Sinn macht, das in unser wunderschöner Universum zu holen.
Also ich muss auch sagen, ich fand es dringend notwendig, weil ich meine, das Thema ist jetzt seit 3 Jahren in so ziemlich jeder Komödie, egal ob in Amerika oder in Deutschland.
Weibliche Sexualität?
Ja, war das auch und überhaupt diese ganze gesellschaftlichen Entwicklungen, die wir haben. Wenn ich noch einmal den Gag höre, dass das Wort Gästin ja so schwer auszusprechen ist in einem Film, dann drehe ich am Rad.
Aber es war schön, oder? Mit Lehrer und Lehrer?
Ja, aber das macht ja auch Sinn. Das ist ja bei dir, du machst immer noch den tieferen Schritt. Also ich habe bei ganz vielen Filmen einfach das Gefühl, wenn da abends am Tisch die Schauspieler sitzen oder so eine Tischszene haben, dass das einfach eine abgeschriebene Online-Diskussion ist, ja, wo immer dieselben 3-4 Sachen vorkommen. Und bei dir fühlt sich da fast alles, also es gibt natürlich Momente aus den Schlagzeilen, wie das große Finale, das natürlich an die spanische Fußballnationalmannschaft angelehnt ist, aber auch ganz viele Momente, die zwar die Themen aufgreifen, die ich gerade von allen Seiten wahrnehme, aber da eine ganz andere und viel, viel spezifischere Art haben, das darzustellen.
Danke.
Ich weiß nicht, ob du dann einfach ein Notizbuch mit einem großen Freundeskreis oder wie kommt man daran? Weil vieles davon kann man sich ja so auch in der Natürlichkeit und Authentizität nicht einfach ausdenken, oder doch?
Ja, ich glaube, wir graben tatsächlich einfach und gucken überall hin. Also, weil ich eben auch das Gefühl habe, das sind ja Themen und Bereiche, die gerade sehr diskutiert werden und sehr heftig umkämpft sind und eben in all ihren Facetten überall auftauchen, in sehr brutaler Art und Weise und auch in sehr komischer Art und Weise und total viel Möglichkeiten bieten zu unglaublich vielen Figuren. Also sowohl ein Direktor, der in seiner schusseligen Art eben Schwierigkeiten hat zu gendern, damit so komödiantisch umzugehen, oder eben eine Figur wie Regine, die auf eine ganz andere Art und Weise patriarchale Strukturen aufrechterhält, indem sie sagt, MeToo, ich kann es nicht mehr hören, irgendwann ist auch mal wieder gut. Ich finde, das drückt für mich sozusagen einfach so Strömungen oder Haltungen aus in verschiedenen Figuren, die mir gerade überall begegnen.
Ja, aber also apropos brutale Szenen, also diese Beschreibung von Anneke Kim Saul da, was sie da aus dem Freierforum gefunden hat, sehr erniedrigende sexuelle Erlebnisse, die da beschrieben und die dann auch vorgelesen oder vorgetragen werden. Sind das echte? Hast du die geschrieben? Wie tief habt ihr da?
Leider sehr echte, ja. Also wir haben sie natürlich ein bisschen abgeändert aus rechtlichen Gründen, aber also in Freierforen zu recherchieren macht keinen Spaß. Das ist sehr, sehr unschön.
Genau, aber das ist ja auch das Tolle an deinen Filmen. Es tut immer dann doch auch einfach mal was Schönes. Das war einer so der überraschendsten Kinoerlebnisse, die ich in den letzten Jahren habe.
Danke.
Den Titel, wo ich mir so denke, ich weiß nicht, ob der von dir war. Ich denke mir so, das war so eher die Warner Marketing Abteilung, die
Nein,
gesagt haben, wenn wir
haben das gedacht. Wir haben gesagt, ich hieße einfach mal was Neues. Und ich fand es so schön, weil Nora sagt es ja, also Jule sagt es ja auch an der Stelle des Films, einfach mal was Schönes. Einfach mal was Schönes. Ne? Ich mochte das einfach so, diesen Dings. Und wir haben die ganze Zeit gedacht, wir können jetzt nicht schon wieder einen Titel mit schönem Namen, mit Titel. Und dann, da wussten wir noch nicht mal, dass wir wunderschöner machen. Und dann dachte ich so, jetzt schon wieder ein Titel mit schön, immer schön, immer schön. Ich mache jetzt einfach ab jetzt nur noch Titel mit schön. Also ich überlege, ist es jetzt einfach meine Challenge für die Zukunft, mir zu überlegen, welchen Film kann ich machen, wo wieder schön im Titel vorkommt.
Ja, aber gerade deshalb, weil der Film ist ja auch, also man denkt so die erste Viertelstunde, man guckt eine typische Rom-Com und dann fliegt einem das links und rechts um die Ohren und man wird immer wieder aus der Komfortzone geschubst. Das finde ich ja halt da das sehr, sehr Tolle. Ist denn das jetzt mit Wunderschön 2, zum ersten Mal, dass du vielleicht ein bisschen beruhigter bist, weil du weißt, dass eigentlich alle Leute den sehen wollen, oder genauso aufgeregt wie immer?
Oh, ich bin ganz doll aufgeregt, viel schlimmer, ehrlich gesagt, weil du natürlich, also ich mit dem ersten Teil eine Erwartung kreiert habe und auch Leute auf eine bestimmte Art und Weise berührt habe und natürlich die Erwartung besteht und die Hoffnung in derselben Art und Weise wieder abgeholt zu werden, und ich weiß, dass ich diese Erwartung crashen werde. Ich weiß, dass der Film anders erzählt und andere Kurven nimmt und wieder aus der Comfortzone holt und nochmal stärker als der erste Teil und einfach nochmal ernsthafter in auch schmerzhafte Gebiete geht, und ich glaube, dass manche davon sehr überrascht sein werden, und ich bin mir gar nicht sicher, ob das überall gut ankommt. Also da, also ich glaube, ein Film ins Kino bringen ist eins der furchtbarsten und schlimmsten und aufregendsten Sachen, die ich mir vorstellen kann. Deswegen habe ich auch nicht jetzt erstmal wieder keine Lust mehr drauf. Also wirklich, ja.
Habt ihr denn sowas wie Testvorführungen gemacht?
Ja, wir haben ein Testscreening gemacht, was das war sehr lustig, weil ich das Gefühl hatte, während wir im Kino sehen, das war für mich natürlich auch das erste Mal mit einem großen Publikum, das sind ja dann 400 Leute, und das, wenn du einen Film machst, der sehr viel mehr komödiantischen Anteil hast, dann merkst du die Stimmung im Film, funktioniert es oder nicht, ne? Also im Saal meine ich, lachen die Leute oder fühlen sich abgeholt oder nicht. Bei einem Drama, also, und wir haben ja jetzt hier mehr dramatische Anteile, ist es nicht ganz so easy. Natürlich hört man dann immer mal was schniefen, das ist dann immer schon schön, wenn ich weiß, okay, sie weinen, ein Glück. Aber trotzdem ist einfach die Stimmung im Saal nicht so lesbar, und ich bin da rausgegangen und dachte, okay, das war's, niemand mag den Film. Und so, das dauert ja dann auch eine Weile bis zum nächsten Tag am Mittag, bis man die Ergebnisse hat, und tatsächlich bin ich dann mit dem Zug nach Schweiz gefahren wegen einem anderen Termin und habe gedacht, ist es jetzt vorbei, ich mache nie wieder einen Film. Ein Freund von mir ist mitgefahren und der hat gesagt, ich habe so richtig das Klischee von der Künstlerin erfüllt, sodass ich am Boden zerstört war und dachte, alles ist vorbei, das Leben ist vorbei, die Welt ist eh vorbei, alles ist vorbei. Und dann kamen die Ergebnisse und die waren wunderschön, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann war ich wieder glücklich.
Also es ist nicht ganz so wie das Klischee, dass da irgendwelche Leute aus dem Kaufhaus weggefischt werden und man dann durch eine Glasscheibe hinterher dabei zuguckt, wie die ausgefragt werden, wie ihnen der Film gefallen hat?
Nein, man guckt den Film mit Publikum im Saal und die dürfen auch gar nicht wissen, dass ich anwesend bin, weil das würde die Ergebnisse verfälschen. Also tatsächlich ist es wie eine Vorführung einfach. Mhm. Jetzt habe ich es verraten, aber wahrscheinlich weiß ihr, dass man bei Testführungen manchmal daneben sitzt. Egal. Nein, aber tatsächlich wird dann einfach, gibt es einen Fragebogen und dann werden da Fragen ausgefüllt und so. Auch relativ spezifisch. Was sind die Lieblingsszenen? Was hat man nicht verstanden? Ne? Es ist ja auch manchmal wahnsinnig hilfreich, weil man steckt ja so tief drin in der Geschichte, dass man manchmal gar nicht mehr unterscheiden kann, checkt jemand die Information oder nicht? Mhm. Also ne, so ist es noch, kommt es an oder wird es klar oder hat sich von der Minute 20 bis Minute 60 im Film durchgezogen und man kann es noch miteinander verbinden und so weiter und so fort. Das ist wahnsinnig hilfreich auch einfach. Aber nein, hinter der Glasscheibe kenne ich so nicht. Gibt's vielleicht aber auch, aber nicht bei uns.
Haben denn die Testvorführungen dann irgendwie dafür gesorgt, dass sich doch noch was geändert hat in dem Fall oder?
Also da die so gut waren, war natürlich der Wunsch möglich, nicht so viel dran zu ändern. Ich habe das Feedback bekommen, dass, also egal, ich bin tatsächlich, mich muss man dann tatsächlich irgendwann rausschleifen aus den Räumen. Mhm. Also es war dann auch gut, dass jetzt dann auch keine Zeit mehr war und wir in 2 Wochen Premiere haben, weil dann habe ich jetzt auch keine Zeit mehr, was zu tun. Aber ich sehe dann immer noch Kleinigkeiten. Das wird wahrscheinlich niemandem auffallen, der Unterschied. Aber ich denke mir dann, das Timing der Szene sitzt noch nicht. Oder ich würde bei dem Schnitt nochmal ein bisschen hin und her frickeln. Oder ich würde auch nochmal in die andere Einstellung gehen oder sowas. So, also ich bin da schon nochmal. Und auch Musik wechselt natürlich nochmal. Mhm. Und das wird nochmal gemischt und ein Song wird nochmal ausgetauscht und so eine ganze Sache. Also man kann viel ändern. Wir haben jetzt uns eher bemüht, sozusagen. Aber das stimmt nicht. Ich habe auch nochmal 7 Minuten rausgenommen oder sowas. Mhm. Also, er ist ja auch lang immer noch. Er war noch länger.
Und letzten Jahr habt ihr eure Hitmaschine, da hast du ja dann im Film deines Mannes mitgespielt, 1 Million Minuten, der sich auch so lange gehalten hat, dass er am Ende dann auch die 1 Million Zuschauer vollgemacht hat. Würdest du jetzt schon sagen, du bist jetzt an einem Punkt in deiner Karriere, wo du sozusagen, wenn du jetzt ein neues Projekt machen willst, dann klappt das auch oder ist das immer noch so ein Kampf wie immer?
Als dass ich die Möglichkeit habe zu sagen, ich als Filmemacherin, also ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, was immer noch. Also weil ich jetzt auch keinen Freifahrtschein habe, was Themen angeht. Weil natürlich da immer noch Menschen sitzen, die glauben, das funktioniert und das funktioniert nicht. Gerade in, ich sag mal, Bereichen, wo Algorithmen eine große Rolle spielen. Mhm. aber jetzt in der Partnerschaft mit Warner ist es auf jeden Fall so, dass wenn ich sage, ich habe jetzt total Lust darauf, dann würde das jetzt nicht einfach weggewischt werden. Also wir würden da definitiv zusammenkommen. Aber ich bin ja auch jemand, die gerne Geschichten erzählt für viele. Also so deswegen, ja. Aber ja, erstmal glaube ich, ist es momentan ganz cool.
Also, aber ist es dann schon so, dass jetzt über die 5 Filme dann das Budget trotzdem immer ein bisschen gewachsen ist? Oder bist du da jetzt so, dass du sagst, also damit bist du auch zufrieden, das reicht?
Also ganz automatisch tatsächlich, weil vor 5 Jahren war es, oder vor, wann habe ich SMS für dich gemacht? Vor
16, also 9 Jahren?
Vor 9 Jahren war es halb so teuer, einen Film zu machen. Tatsächlich sind einfach die Kosten des Filmemachens gestiegen. Da so sind auch meine Budgets gestiegen. Aber wahrscheinlich habe ich prozentual gar nicht so wahnsinnig viel mehr Budget. Vielleicht ein bisschen, kommt natürlich auch immer darauf an, auf die Geschichte, die du erzählen willst. Ne? Bist du historisch, was für ein Ensemble hast du, wie groß ist das Ensemble und so weiter und so fort. Das lässt sich manchmal gar nicht so gut vergleichen. Ich habe ich bin jetzt niemand, die mit bombastischen Budgets um sich haut, tatsächlich. Das muss man ja auch alles erstmal wieder einhalten.
Ich hoffe nur, es hat sich für dich gelohnt, weil es wird mir jetzt schon ein bisschen wehtun, musst du nicht verraten. Aber wenn Jeff Bezos dir für das, wie ist das, Dinner's Table? Nee. Chef Dinner, oder das weiß ich nicht. Amazon.
Dinner Club.
Genau, Dinner Club. Ja. Wenn du dann am Ende von Jeff Bezos dafür genauso viel Geld bekommst wie für 2 Jahre, wunderschön, aber
nee,
das ist
so ist es nicht. Aber also vom Arbeitsanteil tatsächlich, wenn du es auf Arbeitsstunden runterrechnest, dann mache ich lieber Dinner Club.
Genau, und am besten ist LOL, was 6 Stunden dauert und dann.
Ja, das weiß ich nicht, da war ich noch nicht.
Magst du sagen, wie teuer der Film genau war? Das ist nämlich auch Tradition.
Ist das interessant bei euch?
Ja, das ist die Tradition unseres Podcasts.
Es hat in 2 Jahren noch nie jemand nicht beantwortet. Ja. Aber wir wollen keinen
Nummer. Darf man das rechtlich? Darf ich das? So vertragstechnisch darf ich doch mal gar nichts
wenn
sagen.
Du das, wir schneiden alles raus. Also, ja, also wirklich jetzt, wir schneiden wirklich alles raus, was du willst.
Das
also
ist ja immer eine Geschichte. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob ich das darf. Und ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, ob ich es wirklich korrekt weiß. Ich glaube, wir sind irgendwas um die 8 Millionen.
Ja, das mit dem korrekt wissen, das weiß nie jemand korrekt. Mhm. Das mit dem dürfen, okay. Wir hatten schon mehrere von Warner da, die haben nie Ärger gekriegt.
Ah ja, na gut. Also ich glaube, es wird ja sowieso, kann man ja auch einsehen. Könnt ihr das nicht irgendwo gucken auch?
Ich
steht
weiß
es nicht bei der FFA
in Deutschland,
oder so?
In Deutschland wird immer noch so merkwürdig schon rumgedruckst. In Amerika ist das ja total normal.
Ah, nee, ich glaube in der FFA, es gibt irgendwo, keine Ahnung. Ich glaube, wir sind irgendwas um die 8 Millionen tatsächlich.
Ich glaube, dann bist du der zweiteuerste Film, der jemals in unserem Podcast war.
Neben Girl You Know It's True. Ne?
Girl You Know It's True von Simon war. Simon war noch.
Ja, fast doppelt so teuer, glaube ich, oder? Ja.
Krass.
Gab es denn noch weitere Titelvorschläge?
Aber das ergibt jetzt ein falsches Bild, weil ich bin definitiv nicht der zweiteuerste Film unter
die
deutschen
Filmen. Also da kommen wir später zu und ich weiß gar nicht, ob dir deine Leute das schon gesagt haben, aber wir machen diesen Podcast ja auch, weil wir diese Sektion haben, deutsches Kino ist doch geil, wo wir jeden Monat einen Film auswählen und dann so groß über den berichten, als ob es ein Marvel-Blockbuster wäre. Bei Wunderschöner macht das jetzt keinen großen Unterschied, das hätten wir auch sonst gemacht. Aber wir haben halt öfter auch mal einfach so Studentenfilme hier, die wir dann auch in den Himmel
Okay,
heben.
Aber wenn ihr neben Studentenfilmen bin ich bestimmt einer der teuersten Filme.
Genau.
Okay.
Neben Simon Werhöfen war schon öfter hier, der ist auch nicht billig.
Das stimmt. Der hat auch größere Budgets.
Hat ihr denn noch andere Titelvorschläge für Wunderschöner oder als das jemand gesagt hat, war es klar?
Ja, also schon ein bisschen, aber mich hat ja besonders das Er im Wort interessiert, dass auch das Abheben des Ers, weil es die Weiterentwicklung des Themas hin zum Systemischen und dadurch natürlich zum Patriarchalen und dadurch das eher mit reinzunehmen in diese Steigerung, das fand ich irgendwie eine coole Idee, deswegen war das dann relativ schnell so.
Aber dir war von Anfang an klar, dass dann alle automatisch sagen, jetzt musst du es voll machen mit am wunderschönsten. Das ist
wunderschön, wunderschöner, aber wunderschöner gibt es ja eigentlich nicht, ist ja eigentlich kein echtes, also grammatikalisch ist das ja Quatsch, ne?
Ja,
oder?
Aber am wunderschönsten, glaube ich, wunderschönsten ist auch Quatsch.
Am wunderschönsten.
Gleichermaßen Quatsch.
Am wunderschönsten. Ich hatte noch irgendeinen lustigen Vorschlag gerade für den dritten. Ja, ich weiß nicht, mal gucken. Also, wenn der dann nochmal härter wird, dann sind wir ja im Drama angekommen. Nee, aber ja, also die Welt ist auf jeden Fall weit, aber ich glaube, wenn, dann müsste man jetzt dann irgendwann auch eine Serie draus machen, weil das wird ja dann jetzt doch immer länger und immer mehr Figuren, die man dann auch wiedersehen will und auf die man irgendwie Bock hat und die einem Spaß machen, deswegen vielleicht wird es dann doch eine Serie irgendwann.
Und
da weigere ich mich ja immer noch, aber mal gucken.
Ich habe ja bislang nur eine vorläufige Fassung gesehen, deswegen muss ich ihn auch erst noch mal gucken, bevor ich meine Kritik fertig schreibe.
Okay.
Aber was ich noch brauche, ist auf jeden Fall eine Überschrift, weil für einfach mal was Schönes hatte da hatte meine Besprechung den schönen Titel Folge kurz vor Märchenschloss.
Ah ja, schön, ja.
Was wäre denn mal so eine wunderschöne Kritiküberschrift, die du dir wünschen würdest?
In dem Sinne?
Gerne in dem Sinne, dann habe ich es einfacher, weil das würde ich dann auch wirklich
mit
nehmen, aber sonst grundsätzlich auch was.
Eine Überschrift für wunderschön. Naja. Boah, um die Uhrzeit jetzt draußen ist dunkel, ey. Ich bin echt müde, jetzt muss ich kreativ sein. Mann. Ich habe 20.20 Uhr letzte Woche Freitag bis dahin so viele Entscheidungen getroffen. Warte, doch, ich schaffe das noch. Ich denke ein bisschen drüber nach, ja, wie viel Zeit habe ich?
So viel du willst. Das hier, also unser Podcast ist eigentlich pure Entspannung, auch für die Zuhörer.
Mhm. Okay,
Podcast hört man ja eh oft zum Einschlafen. Das wäre jetzt der Moment, wo wahrscheinlich viele wegnicken.
Ich höre immer im Auto. Ihr hört mir, wenn ich jetzt rede, schlafen allein oder
ja,
was?
Ja, jetzt die Hälfte der Leute
pennt jetzt weg.
Oh, aber es ist ja auch schön, eine beruhigende Wirkung zu haben.
Wenn Leute zum Interview da sind, schlafen weniger
ein. Reden. Dass man damit, weil ich habe immer das Gefühl, wenn man einschläft, dann braucht man so eine Stimme. Vielleicht darf ich dann nicht so schnell reden und auch eher ein bisschen tiefer.
Ja, jetzt ist der Rest weg.
Jetzt sind alle eingeschlafen. Okay, warte. Nee, ein Titel.
Wir machen einfach weiter.
Wir machen einfach weiter.
Macht
euch schlau, macht euch fit. It's time to learn about the clit.
Ja, und vor allen Dingen, wir haben auch gelernt.
Ist das eine Überschrift?
Ich habe es natürlich vergessen, aber ich habe es aufgeschrieben. Das ist zu
als
lang.
Überschrift ist zu lang, alles klar.
Aber ich nehme nur den letzten Teil.
Time to learn about the clit?
Ja. Aber,
gar nicht so schlecht, oder? Eigentlich so um das.
Oder einfach nur, wer kennt die Mehrzahl von Klitoris? Fragezeichen.
Ja, wobei ich eigentlich gar nicht so Bock habe, dass es immer so auf die Klitoris dann so reduziert wird, weil ich mal so das Gefühl habe, es geht ja jetzt gar nicht nur um Orgasmen von Frauen. Deswegen weiß ich nicht, ob da, weiß ich nicht.
Nee, da ist schon viel drin, vor allen Dingen jetzt in der, ich glaube, das war deine große Frage. Jetzt in der, wir wissen es nicht mehr ganz genau, weil wir wunderschön nicht nochmal geguckt haben, aber ich glaube, dass Frauen auch Arschlöcher sind, ist schon ein großes neues Thema, oder Arschlöcher sein können, ist schon ein großes neues Thema, das jetzt dazugekommen ist im Vergleich zum ersten, oder?
Na, oder mit patriarchale Strukturen aufrechterhalten. Zum ersten weiß ich gar nicht. Da die Runde von den Muttis, die sich gegenseitig alle unter Druck setzen, finde ich jetzt auch nicht ganz Arschloch stimmungsbefreit. Aber ja.
Ja, aber das macht's noch berührender, wo man dann die Solidarität findet, ne? Also man irgendwie, es gibt die Orte im Film, wo man es eigentlich sagen würde, da gehört's hin, also auf jeden Fall hin, sowas wie am Arbeitsplatz oder Freundschaften, wo dann rauskommt, dass da null Solidarität ist und dann zwischen der betrogenen Frau und der Prostituierten, wo dann auf einmal ganz tief das ist, das macht's ja nur umso berührender, wenn nicht einfach alles nur positiv gezeichnet ist, dann wird's man ja auch nicht glauben.
Ja, und auch, ich finde auch total schön die Versöhnung zwischen der Mutter, also der von Barbara Schlitzer gespielten Mutter und der betrogenen Ehefrau gespielt von Anneke, ne? Also das finde ich auch eine total schöne Solidarität, wo man es nicht erstmal nicht so erwartet, dass man plötzlich da auch eine andere Einordnung von so einer Figur wie die von Barbara Schlitzer gespielten sieht, weil ich immer das so schön finde, so diese ganzen Rollen, die Frauen so und Nischen, die Frauen so gegeben sind, die verrückte Alte im Garten, die dann eben von ihrer Tochter dann doch mit anderen Augen gesehen wird nach der Erfahrung, die sie da macht in ihrer Geschichte. Das finde ich irgendwie so ganz nebenbei und klein erzählt, aber irgendwie trotzdem ist es da und ich glaube, das hat so eine Kraft von genau der Solidarität, von der du da sprichst, dass man so das Gefühl hat, man verbindet sich plötzlich nochmal über Vorurteile und Grenzen hinaus.
Ja, und die letzte Szene knallt ja dann auch richtig vor dir. Also der ist, nehmen wir nicht weg, aber da hat sie nochmal einen ganz großen Auftritt. Ich finde, es ist ja totaler Quatsch, von einer Frau in der Chefrolle irgendwie zu erwarten, dass die automatisch empathischer ist.
Nein.
Also würde ich es auch nicht von der Regisseurin erwarten. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich einen Film über dieses Thema dreht, in dem das alles vorkommt, wäre es natürlich auch doof, wenn einen im Set dann alle doof finden.
Das
also lastet man dann noch irgendwie so einen Extradruck, dass man dann irgendwie alles so ganz besonders richtig machen will, wo man jetzt eh gerade so tief in dem Thema drin steckt?
Ich weiß gar nicht, ob ich den nicht sowieso, also ich glaube, mir ist es ein ganz großes Bedürfnis schon immer gewesen, völlig unabhängig von diesem Thema jetzt, einen sicheren Raum zu schaffen am Set für alle Beteiligten und gute Bedingungen hinzustellen. Da bin ich ja auch mit einer Produktionsfirma unterwegs, deren Entstehungskredo das ist. Ne? Also das heißt wirklich, der Film entsteht im Team mit dem Team und dieser Fertigstellungsprozess ist für uns alle Lebenszeit und die gesund und menschenfreundlich zu gestalten ist ein Grundanliegen. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich im Film zu sehen ist und ich glaube, dass Menschen erst dann richtig fliegen können und kraftvoll werden und ihr ganzes Potenzial entfalten können, wenn sie auf sicherem Boden stehen. Und diesen sicheren Boden, der hat was mit mir, also für mich hat der ganz viel mit Kreativität zu tun. Ich bin nicht überzeugt, vielleicht weil ich es zu viel erlebt habe von diesem grenzgängerischen Inszenieren, dass man Leute in eine Drucksituation bringt oder Stresssituationen und überhaupt in Stress heraus kreative Filme schafft. Ich glaube, dass das aus dem vollen Schöpfen die kraftvollere Variante ist.
Und apropos Inszenieren, also ich weiß nicht, ob du dir das so bewusst ist, aber in deinen Genrefilm unterläufst du ja immer die Genremechaniken total und das ist total aufregend, das zu gucken, während die beiden wunderschöne Ensemblefilme noch die Erzähler des Klassischsten sind, sage ich mal. Gibt es denn trotzdem Momente, wo du richtig stolz bist, was für eine filmische Lösung du für irgendwas gefunden hast? In dem?
Ich weiß gar nicht, ob ich das so genau weiß, um ehrlich zu sein. Also ich bin manchmal stolz auf Sachen, ja. Aber ob ich dann weiß, dass ich mich jetzt gerade nicht, also sozusagen genreübergreifend bewege oder so, das weiß ich nicht. Aber sag mal ein Beispiel.
Das ist jetzt ganz schwierig.
Ja?
Ich habe es überall geschrieben, kannst alles nachlesen,
okay.
Du dich traust. Ist ungefährlich bei mir, sind alle positiv, aber das habe ich schon. Und bei Wunderschöner sind es jetzt halt vor allen Dingen beim inhaltlichen Sachen.
Ja.
Aber es gibt ja zum Beispiel die Traumsequenz. Ja,
die Traumsequenz hätte ich jetzt auch genannt.
Ja, stimmt natürlich, ja. Die ist ein bisschen crazy. Ich glaube manchmal, ehrlich gesagt, das macht halt mir Spaß. Ne? Deswegen liebe ich auch Sweetheart so doll, weil mir das einfach so wahnsinnig Spaß macht, da irgendwie. Und ich mag auch so wahnsinnig gerne Brüche. Also zum Beispiel in Wunderschön 1 gibt's diese sehr melancholische, von Billie Eilish unterlegte Montage und dann gehen wir raus mit, so und welche Creme hat mir jetzt nochmal den Ausschlag beschwert? Ich liebe einfach diese Brüche. Ich finde es einfach so totale, mich macht es wach und mir macht es Lust beim Gucken. So, ich weiß auch nicht. Und ich glaube, Publikum ist schlau und Publikum ist verwöhnt und da muss man irgendwie was machen sozusagen, damit die Erzählung sitzt so und ja, keine Ahnung, irgendwie macht mir das einfach Spaß, glaube ich. Ich lasse mich da so ein bisschen von meinem kreativen Gnomen lenken. Und bei Wunderschön, also da gibt es auf jeden Fall Momente, auf die ich total stolz bin. Ich finde den Moment, wenn Annike Kim Sarnau Godehard Gysi gegenübersteht und ihn fragt, woran er denn eine ganz normale Prostituierte erkennt, und dann weiß er erstmal nicht, was er sagen soll. Und dann wird den beiden klar, dass es gar nicht darum geht, ob er sie betrogen hat, sondern ob er eine Frau vergewaltigt hat. Das finde ich, eine irre Lösung, weil es gar nicht ausgesprochen wird, aber es ist einfach da und erstmal still. Und das finde ich, da bin ich sehr stolz drauf tatsächlich.
Und wie kriegt man das hin, wirklich noch einen Unterhaltungsfilm zu machen, der aber trotzdem von einer großen gesellschaftlichen Relevanz ist und sehr feine zwischenmenschliche Beobachtung hat? Also beim Schreiben muss das ja schon klar sein und bei der Umsetzung dann noch mehr. Wie funktioniert das? Weil gerade davor habe ich so einen Heidenrespekt. Dann ist es noch ein Ensemblefilm, der einen großen komödiantischen Anteil hat, und dann ist es einfach noch so was Wahrhaftiges. Das ist ja muss ja eine wahnsinnige Herausforderung sein, genau den richtigen Ton zu treffen.
Tatsächlich ist das mein größtes Bemühen, oder unser größtes Bemühen, genau den richtigen Ton zu treffen. Und das war hier gar nicht einfach, weil der Strang um Nadine und Lilly und die Familie und die Prostitution thematisch und auch was die Tonalität angeht, eine Stufe tiefer geht, ne? Oder eine Stufe dramatischer und ernsthafter wird und schmerzhafter. Und da sozusagen wieder zurückzuspringen in andere Situationen oder die anderen damit zu verbinden, dass das eine Balance behält, das hat uns schon ganz schön die Köpfe rauchen lassen. Und aber auch wahnsinnigen Spaß gemacht so. Und wir sind tatsächlich, also ich muss gestehen, als wir dieses Buch entwickelt haben, und es war bei diesem Film erstaunlich, weil es alle Schritte der Filmherstellung durchzogen hat. Wir waren wirklich K.O. Also nach 5 Stunden Drehbuchschreiben waren Moni und ich platt. Dieser ganze Herbst, den wir dieses Buch gedreht haben, weil einen das so doll beschäftigt, und du läufst ja dann, das lässt sich ja nicht los, du läufst dann einfach irgendwo rum und das sackt dann nochmal eine Stufe tiefer und nochmal eine Stufe tiefer und nochmal eine Stufe tiefer. Ne? So, und sich damit so auseinanderzusetzen. Es gab auch Bereiche, da die waren mir zu heftig, da muss ich gestehen, da hat dann die Moni ein bisschen alleine loslegen müssen und recherchieren müssen, so bestimmte Sachen eben im Prostitutionsbereich. Das habe ich gar nicht ausgehalten tatsächlich. Aber ja, also sozusagen zu gucken, wie kann man sowas Hartes und Brutales in eine kommerzielle Komödie, oder Komödie kann man jetzt gar nicht sagen, es ist ja schon auch ein Drama mit sehr komödiantischen Momenten, ne? So, aber wie kann man das zusammenbringen, das war auf jeden Fall ein Ritt. So. Mhm. Aber der hat Spaß gemacht, also ja.
Und Nadine und Philipp sind jetzt die Neuen, gibt es ja daneben auch viele Rückkehrer. Wie hast du die da alle zusammengebracht, oder weil die Geschichten doch zwar sich überschneiden, aber überwiegend dann doch für sich laufen, musste man das gar nicht so, oder?
Doch, na klar, also es ist ja, ich habe schon sehr, sehr früh gesagt, wir haben das jetzt vor, und da gibt's erstmal noch kein Buch, logischerweise, ne, und habe so ein bisschen erzählt, was ich vorhab, und ja, und wir waren dann einfach viel und eng im Kontakt sozusagen, zu sagen, wo hat sich Szene entwickelt und was sind die Gedanken dazu, Entschuldigung, und was sind die eigenen Reisen nochmal von den Figuren, aber das sind so, also ich glaube auch den Darstellern so heißgeliebte Figuren geworden und Charaktere, die nochmal wieder anziehen zu können. Das macht ja auch Spaß, und mit denen weiterzugehen, das war zum Glück ganz positiv.
Und ich meine, Martina Gedecke und Joachim Grohl sind jetzt nicht mehr dabei, aber ich meine, die sind so fett im Geschäft. Dann sind die halt kurz traurig, aber das ist auch okay.
Also ich war auch traurig tatsächlich. Aber ja, ich war auch total traurig. Ich hätte sie gerne auch noch ein bisschen mehr eingebaut, aber tatsächlich war das dann ein bisschen schwierig aus zeitlichen Gründen. Aber das ist, ja, also man muss irgendwie federn lassen sozusagen. Ne? Und wir sind so mit dem Strang von Nadine und auch mit der Thematik nochmal woanders hingewandert. Und da wir uns so viel im Thema Sexualität bewegen und in Wunderschön Joachim und Martina ja dieses Feld in ihrem Bereich schon ganz schön bespielt haben, hatte ich das Gefühl, in dem Thema haben wir diese Geschichte tatsächlich erzählt. So, ne? Also, ja.
Und dann auch die Lara Eileen Sim, die du ja mitentdeckt hast und die ganz groß war im ersten Film, ist jetzt nur sehr kurz dabei. Ja. Ich könnte mir vorstellen, das war ein schwierigeres Gespräch für dich.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist einfach immer traurig sozusagen, nicht den, deswegen sage ich irgendwann, dann muss es lieber eine Serie werden, weil man die so lieb gewinnt und die auch alle sehen will, ne? Und sich die vermisst und so und sich was Tolles für die ausdenken will. Und gerade die Lara ist einfach so ein toller Mensch und so eine tolle Schauspielerin. Es macht so einen Spaß, mit der zu arbeiten. Also ich hätte total Bock da, mir mehr auszudenken, aber ich werde ja auch nicht aufhören, Geschichten zu erfinden und genau. Aber ich finde trotzdem, dass ihre Figur eine unglaublich wichtige ist, und das finde ich das Schöne, selbst wenn, also die meisten Figuren, auch die großen, Godehard Gysi zum Beispiel, ist einem ja sehr präsent in diesem Film, der hat glaube ich 5 oder 6 Drehtage. Ich finde immer total erstaunlich, wie diese Figuren, was die für mich in meinem Kopf für diese Geschichte einen Raum eingenommen haben, aber de facto war die Zeit, die man sozusagen am Set miteinander verbracht hat, gar nicht so lang. Ne? Und für die Geschichte sind die aber so wichtig. Und das, und gerade die Laras Figur ist für mich eine ganz wichtige für Julies Reise und auch für dieses, ja, wohin wir eben am Ende gehen, für den großen Knall am Ende. Und eigentlich endet der Film ja auf ihr und ihrer Power. Und deswegen habe ich mal so, für sie ist für mich so ein bisschen der Ausblick in die Zukunft.
Und kehrt in Teil 3 zurück.
Ich bin ja jetzt erstmal froh, dass ich den hier geschafft habe und jetzt mache ich erstmal nix.
Und apropos Figuren, die im Kopf rumspucken, wenn du die Dialoge von Nora Tschirner schreibst, hörst du dann direkt ihre Stimme schon im Kopf oder? Weil ich meine, die sind ja so, wenn man für Nora schreibt, muss man das schon irgendwie genau, also das, du schreibst die halt perfekt für Nora und das kann
wahrscheinlich. Naja, das macht sie schon auch ein bisschen mit. Ne? Also bei, gerade bei Nora tatsächlich ist es, da weiß ich auch, da gehen wir nochmal zusammen rüber. Die wird sich sozusagen Sachen nochmal anders gedanklich in den Mund legen. Genau, sie ist ja wirklich, gerade was Vicky angeht, sehr kreativ involviert und deswegen auch so benannt als Creative Producer, sie ist einfach, was diese Geschichte angeht, total wichtig, gerade für diese Figur auch. Also ich reinige psychosozial zum Beispiel, der kommt von ihr.
Ja, und auch dieses hingenuschelte masturbierst du gerade, das
ja, der kommt von uns.
Ja, aber der Gag funktioniert irgendwie nur so, wenn
auf
man den genauso
Fall.
Spricht, wie sie
Nora
das
Nora kann einfach, das ist unglaublich, die kriegt die ich weiß auch, wenn ich schreibe und denke, boah, ich weiß noch nicht, ich muss mal gucken, ob das geht und das kann ich nur mit Nora probieren, weil die kriegt den Ton genau so, dass er funktioniert und dass er leicht ist und dass er, ne, so, ich weiß auch, wenn ich was schreibe für sie, dass sie die Figur in all ihren Facetten und Nuancen komplett kapiert und trotzdem den richtigen Ton trifft, so dass auch jeder anderes komplett kapiert und man, ja, man einfach einem sofort so ganz tief liebevoll reingeht. Ich finde das irre, was das für eine Kraft ist und eine Superpower, die sie da hat.
Würdest du denn jetzt, wo du sagst, du bist froh, dass du diesen Film jetzt erstmal abgeschlossen hast und damit durch bist, sagen, dass dir das Schauspielen letztendlich am meisten Spaß macht?
Nee. Also mir macht alles Spaß und ich bin froh, dass ich mich nie entscheiden muss, aber Regie führen macht enorm Spaß. Also sozusagen selber eine Geschichte Wirklichkeit werden zu lassen und zu kreieren und in jeder Facette genau die richtige Tonalität zu finden, die man als lustig oder als eben richtige Tonalität oder richtige Perspektive, das auszutarieren, genau diesen Aspekt, den du vorhin angesprochen hast, das macht mir wahnsinnigen Spaß. Also und ich merke auch, dass ich da zunehmend, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Geschichte nur schreiben würde, dann merke ich, boah, mir wächst es dann irgendwann so nah ran oder so in die Haut, dass ich gar nicht mehr das abgeben möchte sozusagen. Ne, so. Aber ich liebe das Schauspielen auch und man ist, finde ich, als Schauspielerin hat man eine größere Klaviatur, die man bedienen kann, weil als Regisseurin ist dann schon meine Tonalität oder auch meine Perspektive natürlich auch doll und mir macht es natürlich als Schauspielerin total Spaß, auch andere Genre zu bedienen oder andere Kopfvisionen oder andere Humorfarben oder keine Ahnung. So, das ist natürlich total spannend und da ist man, glaube ich, als Schauspielerin viel flexibler und auch viel breiter aufgestellt als Regisseurin.
Und nachdem du uns dein Budget verraten hast, darfst du jetzt auf die nächste Frage wirklich nichts sagen, aber ich stelle sie trotzdem, weil du gerade vom Schauspielen redest. Borat Akdakin hat ja letzte Woche seinen nächsten Film angekündigt. Wird das perfekte Geheimnis 2?
Das darf ich tatsächlich nicht sagen.
Das weiß ich, aber ich wollte es einfach mal so in den Raum schmeißen.
Und wenn du dir jetzt frei ein Genre auswählen könntest, in dem du gerne mal einen Film inszenieren möchtest, welches wäre das?
Fantasy. Der kam schnell.
Der kam echt flott. Also so Harry Potter-mäßig oder?
Nee, ich habe so einen tollen Fantasy-Job. Ich finde, also Genre-Mix, ich liebe ja Genre-Mix. Ne? Also ich mache ja eh schon Drama, Komödie, Romantic Comedy. Finde ich, gehört eh eigentlich so ein bisschen zusammen. Aber
fehlen nur Orks.
Oder? Oder? Ja. Vielleicht nicht. Ja, oder halt Pferde und Elfen. Historisch hätte ich auch richtig Bock drauf, wo wir bei Pferden sind. Aber Elf, ja, oder es wären dann vielleicht eher so, ja. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ich habe wirklich Bock auf ein bisschen noch cineastischer in andere Welten tauchen, weil ich finde, das Kino gibt ja total die Möglichkeit dazu. Du kannst ja krasse Momente kreieren mit Musik und Sounddesign und ich weiß nicht was. Und mir macht das so einen Spaß und da hätte ich wahnsinnig Bock drauf. Aber es ist natürlich in Deutschland und mit dem internationalen, mit der Konkurrenz nicht leicht. Weil das Budget, das ich da mithalten kann, das ist in Deutschland schwer zu generieren.
Ja, und nachdem Hagen letztes Jahr passiert ist, was Hagen passiert ist, ist das für die nächsten 5 Jahre, glaube ich, auch erstmal gegessen, leider. Auf der Zielgeraden müssen wir jetzt trotzdem noch kurz zu den Klitoridis kommen.
Sind wir schon fertig, Mensch?
Ja, wir sind schon fast 40
kurz.
Minuten.
Oh, Wahnsinn.
Ihr habt ja das, also im Film geht es ja um so ein Schulprojekt, wo die auf den Schulfluren sichtbarer gemacht werden sollen mit so Kunstwerken. Wo kamen die her? Also habt ihr bestehende irgendwo hergeholt oder habt ihr echt die alle selbst anfertigen lassen? Oder habt
die Kunst, ja? Nee, die wurden angefertigt von der wahnsinnig tollen Ausstattungsabteilung. Das ist irre, ne? Szenenbild.
Wie viel hattest du richtig da zur Auswahl, aus denen du dann alles oder habt also ihr alles
vorher
reingestellt?
Ja, wir haben vorher besprochen, welche Frauen, weil also das Szenenbild hat bei diesem Projekt wirklich geackert. Wie viele Sets wir haben, wie viele Welten wir aufgebaut haben, das ist Wahnsinn. Und deswegen natürlich mussten wir, und gerade der Traum, wo wir nochmal beim Traum sind, also das dauert ja nicht lang, sowas zu schreiben, ne? Das ist eine fixe Idee und es dauert extrem lange, das Wirklichkeit werden zu lassen und zu drehen. Und das ist jetzt 90 Sekunden Film für, ich glaube, 3 Drehtage und wahrscheinlich der meiste Anteil im Budget. Das ist crazy. Egal. Mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Aber was wollte ich sagen? Ein bisschen Horror ist da fast drin, ne? Naja.
Naja, die Optik halt schon
so
alleine.
Ein bisschen. Nur so aus Spaß. Aber ja, wie fandet ihr denn
den
Traum?
Keine Jumpscares. Ich fand den lustig.
Ja?
Und der kam halt wie überrascht. Also ich fand
das auch. Das war auf einmal so ein surrealer Horrormoment irgendwie auf einmal. Ja.
Was jetzt auf einmal lustig. Ja. Ja, ich fand auch lustig, dass es ein Traum war. Man denkt sich wirklich, aber ich meine trotzdem, dieses ganze Überfordertsein, Wasserhahn ausdrehen müssen, das Baby platzt und dann noch die sexuellen Ansprüche und so. Und dann wird es ganz schön dramatisch und sollen sie ihr feministischen Anteil noch nicht verraten. Ich finde trotzdem ist der ja nicht, da ist ja ganz schön was los. Egal, jetzt habe ich selber über den Traum geredet. Was wollte ich sagen eigentlich? Wo waren wir?
Wir sind jetzt bei der vorletzten Frage.
Ja, aber warte, ich habe irgendeine Frage noch nicht beantwortet gerade.
Doch, wir haben über den Traum geredet.
Und was habe ich vor dem Traum gesagt?
Es ging darum,
du hast Kunstprojekte.
Aber das hast du ja schon beantwortet.
Ach so, ja, nee, wir haben vorher gesagt, welche Frauen wir also umsetzen und haben das erstmal sozusagen so uns ein bisschen ausgedacht. Oder es wurde mir dann auch, ich glaube, so 10 Sachen vorgeschlagen. Und es sind ja 6 oder 8. Man sieht die viel zu wenig. Das sind noch viel geilere Projekte gewesen. Das ist, dann ist der Fokus ja dann doch immer so in der Szene und an den DarstellerInnen. Aber eigentlich diese Sachen, die da entworfen sind, das sind so tolle Sachen. Ich habe schon überlegt, ob man die im Abspann irgendwie nochmal zeigen müsste.
War das vorher stärker im Film, bei den 7 Minuten, die noch rausgeflogen sind?
Nein.
Okay.
Nein.
Und heute ist dein erster Interviewertag für Wunderschöner, aber du hast ja zu Wunderschön wahrscheinlich auch schon ganz viel erzählt, deswegen riskieren wir das jetzt einfach mal. Gab es irgendeine Frage von damals, die dir damals schon auf die Nerven ging und wo du weißt, dass du die diesmal bestimmt wieder ganz oft bekriegst und haben wir sie dir heute schon gestellt?
Nein, ich habe sie mir nicht gestellt. Nein, tatsächlich nicht, weil ich glaube, die Überraschung darüber, dass der Film ein bisschen ernsthafter geworden ist, die überwiegt in Gesprächen meistens. Aber und sozusagen, ne, was ist, also diese Thematik sozusagen ist, dass die Situation von Frauen, dass es so um Freiheit und Sexualität geht, das ist so ein bisschen eine Überraschung, erstaunlicherweise. Was wollte ich sagen? Jetzt bin ich abgedriftet.
Ja, alles gut.
Aber die Frage, die mich am meisten begleitet hat, war ja, wie ist es, 10 Kilo zuzunehmen für so eine Rolle? Das habe ich ja diesmal nicht, weil ich nicht mehr eine Mutter gespielt habe, die gerade vor 8 Monaten ein Kind bekommen hat. Und das war natürlich ein Thema, ne, weil das ja viel mehr im Fokus war im ersten Teil. Und das fand ich, also mir wurde halt so viel gesagt, dass das so wahnsinnig mutig ist. Und es stimmt ja, dass es mutig ist, sich als normal aussehende Frau öffentlich nackt zu zeigen. Das ist ja, sagt einfach schon alles, finde ich, über alles, dass es als mutig empfunden wird und tatsächlich auch mutig ist, weil ich mit 10 Kilo mehr sehe immer noch aus wie eine ganz normale Frau und dass das bedeutet, dass man mutig sein muss, sich so öffentlich zu zeigen, finde ich irre. Also ich finde das total erstaunlich. Das wurde mir sehr, sehr viel gefragt. Die Frage ist mir jetzt nicht mehr begegnet, weil das Thema sich halt einfach geschiftet hat.
Kriegt man denn das aus dem Kopf, wenn man für sich selber eine Rolle schreibt, irgendwie zumindest das mitzudenken, was das fürs Image oder für das, wie man gesehen wird, bedeutet? Oder kann man das ausblenden und einfach nur die Rolle schreiben wie jeder andere?
Ja, also ich finde das ganz interessant, weil ich habe das Gefühl, ich habe dann so eine Geschichte in mir drin, die ich glaube, die, oder wenn wir jetzt sagen, wir drehen das Thema Körperdruck weiter und kommen auf das Thema Sexualität und weibliche Sexualität und was hat es eigentlich mit Freiheit zu tun und was hat es mit patriarchalen Strukturen zu tun, dann habe ich das Gefühl, die logische Konsequenzen von diesen Geschichten und dem gerecht zu werden, die sind dann so unbedingt in mir drin, ich kann die gar nicht erzählen. Und deswegen, und ich gucke nur, wie kann man die möglichst so einfassen, dass es nicht zu hart wird und dass man trotzdem positiv bleibt, weil ich total optimistischer Mensch bin und total glaube daran, dass wir alle was Gutes voneinander wollen und gute Menschen sind und miteinander sein wollen und eine Sehnsucht nacheinander haben. Und dass diesen Grundgestus möchte ich nie verlieren, egal wie hart ich die Realität abbilden möchte. Oder wie ehrlich, möchte ich diesen Grundgestus nicht verlieren, weil ich daran ganz fest glaube. Und genau,
jetzt habe ich schon das wieder einen Faden verloren. Das war sehr, sehr schön.
Ja, aber ich habe schon wieder einen Faden verloren. Das gibt's ja gar nicht.
Aber du verlierst überhaupt nicht den Faden. Doch, du beantwortest nicht, die Antwort perfekt.
Total, und dann, aber ich habe noch nicht gesagt, was ich so, ja, naja.
Wir kommen jetzt trotzdem zu.
Ist trotzdem Schluss, Caroline, jetzt sei mal still.
Genau. Wie gesagt, das ist ja hier Teil von Deutsches Kino, ist doch geil. Und eine Idee dahinter ist auch, dass wir bei Barbenheimer gelernt haben, dass sich erfolgreiche Filme gegenseitig befeuern. Und wenn man tolle Zeit im Kino hatte, dann geht man eher nochmal. Also Filme sind keine Konkurrenz, sondern machen eigentlich Werbung füreinander. Deswegen fragen wir immer, wenn die Leute 5-mal Wunderschöner gesehen haben, hast du noch irgendwie so 2 Filme der nächsten Zeit oder der letzten Zeit, deutsche, wo du sagst, bitte geht als nächstes da rein?
Also ich war ja auf der Trade schon. Ich weiß ja so ein bisschen, was kommt dieses Jahr. Und tatsächlich habe ich total Lust auf die Verfilmung auch von Simon Verhoeven, lustigerweise. Und zwar die Lücke, diese verflixte Lücke, oder wie er heißt. Ich habe den Titel noch nicht so richtig gut parat.
Auf jeden Fall diese so Lücke, ähnlich. Diese verflixte Lücke. Ich habe Simon letzte Woche auch schon gewhatsappt wegen dem Film. Der kommt wahrscheinlich im Dezember wieder.
Genau,
hier.
Die Lücke, diese verflixte Lücke. So heißt er, glaube ich. Ich glaube, wenn man ihn einmal drin hat, dann hat man ihn auch. Da habe ich total Lust drauf. Ich glaube, es wird richtig schön. Und was mich sehr interessiert, ist von Fatih Akin Amrum. Der kommt auch dieses Jahr. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Das ist auch toll, weil wir alle so richtig harte Embargos unterschreiben mussten, dass wir nichts verraten. Aber wenn du als Gast da bist, ist das natürlich was anderes.
Darf man das noch nicht erzählen, dass die Filme kommen?
Doch, dass die Filme kommen, ist klar. Man darf bloß nicht sehen, was so war. Ja. Ich darf zum Beispiel nicht darüber reden, wie toll ich den Trailer von Mädchen fand.
Aber, den habe ich auch noch nicht gesehen.
Haben die dich angerufen, dass du mal vorbeikommen sollst für einen Tag? Oder wie?
Tatsächlich, das hat mir auch im Herz geblutet, aber da waren wir schon mittendrin bei Wunderschöner und ich hatte keine Chance. Wir haben eine sehr knappe Postproduktionszeit gehabt bei diesem Film. Und ich war wirklich like einbetoniert. Sonst hätte ich das auf jeden Fall gemacht.
Ich glaube, Konstantin ist dagegen, dass ich sage, das sah richtig super aus und da kommt mit Sicherheit ein zweiter Teil, dann sollte ich nochmal an. Okay, super. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich, es war schön bei euch.